Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Besucher. Lasst uns am Anfang nochmal für die Predigt beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Lieber Vater, wir kommen auch heute Morgen wieder vor dich, um dein Wort zu hören, um uns unter dein Wort zu stellen, damit dein Wort unser Herz tröstet, ermahnt, aufrichtet und ausrüstet für den Kampf, in dem wir stehen, seit wir zu dir gekommen sind. Ich möchte dich bitten, dass du dein Wort wirken lässt an unserem Herzen, dass du es nicht vergeblich sein lässt. Und darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Ja, wir gehen weiter in unserer Reihe über Reformation heute. Was hat die Reformation von vor 500 Jahren mit uns noch heute zu tun, die wir auch draußen auf dem Schild stehen haben, evangelisch-freikirchliche Gemeinde? Also wir sind nicht, keine Ahnung, römisch-katholisch oder Zeugen Jehovas oder was auch immer, sondern wir sind evangelisch. Nun, die meisten von uns wissen mehr oder weniger detailliert, wie die Reformation in Deutschland 1517 startete. Schließlich feiern wir ja auch dieses Jahr staatlich verordnet, haben wir einen Feiertag mehr, am 31. Oktober 1517, mit dem Thesenanschlag Martin Luthers. Aber nicht so viele Leute wissen, wie an anderen Orten die Reformation startete. Zum Beispiel in Zürich. Wer weiß, wie es in Zürich losging? Keiner? Ich sehe keine Hände? Okay. Nun, in Zürich begann die Reformation am 9. März 1522 und sie begann mit dem öffentlichen Essen von Wurst. Ihr habt das richtig gehört, Wurst. Und zwar nicht, weil es um die Wurst ging, sondern um die Frage, welche Autorität von Christen anerkannt werden kann, um das Gewissen eines Menschen zu binden. Das Wurstessen fand im Hause des Druckers Froschauer als öffentliches Event statt, ja, so quasi zwischen den Bleilettern und den Druckmaschinen und den ganzen aufgestapelten Papieren haben sie sich in der Mitte eine Bank hergerichtet und dann haben sie da zusammen gefäschpert. Und da gab es dann eben auch Wurst. Eine harte, scharfe Räucherwurst, die schon ein Jahr lang im Kamin gehangen hätte. Also konnte man sich die Zähne fast dran ausbeißen wohl. Aber die Leute mochten das wohl. Nun, es war am ersten Sonntag der Fastenzeit. Das machte das zu etwas Besonderem. Und es war eben öffentlich. Und die Fastenzeit ist eine auch heute noch von der römisch-katholischen Tradition geforderte, damals auch von Staat und Kirche durchgesetzte und, wenn man es nicht befolgte, bestrafte Sache gewesen. Also wer sich dem Fastengebot widersetzt hat, wer also Fleisch gegessen hat in der Fastenzeit, der hatte mit empfindlichen Strafen zu rechnen. Also das heißt, in der Fastenzeit Fleisch oder Wurst essen ging gar nicht. Und Druckermeister Froschauer und alle seine Gleichgesinnten taten das tatsächlich als eine geplante und gewollte Provokation. Und auch wenn der Drucker zu seiner Verteidigung dann später anführte, ja, also ich habe so einen Stress gehabt, die Frankfurter Buchmesse ist bald und Meister Erasmus von Rotterdam will seine Neuen Testament-Manuskripte gedruckt haben, da sind auch einige Paulusbriefe, die müssen unbedingt jetzt gedruckt werden, ich habe so einen Stress, da muss ich was Ordentliches essen. Das war das, was er dann hinterher noch gesagt hat. Nun, dieses Wurstessen war aber auch besucht, unter anderem, ich weiß nicht, ob waren es zwei oder drei Priester, davon haben zwei auf jeden Fall ordentlich mitgegessen an der Wurst, ausgerechneter Priester. Ulrich Zwingli, auch Priester, war auch dabei, hat aber selbst von der Wurst nichts gegessen. Nun ja, natürlich wurde das angezeigt als Straftat und der Rat von Zürich, der Stadtrat, musste entscheiden. Zwingli predigte wenig später darüber in der Kirche am Sonntagmorgen und da kam dann raus, worum es eigentlich ging. Welche geistlichen Gebote sind bindend für das Gewissen des Christen oder des Menschen überhaupt? Zwingli kam zu dem Schluss, einem christlichen Gewissen kann nur das auferlegt werden, was Gott in der Bibel gebietet. Und es ist deswegen nicht verboten, sich des Fleisches in der Fastenzeit zu enthalten, aber es ist auch nicht verboten, sich nicht zu enthalten. Also man kann auch vor Ostern Wurst essen. Und dementsprechend hat dann der Stadtrat von Zürich sich dem angeschlossen und damit war die Reformation in Zürich gestartet. Es drehte sich um die Frage, was kann das Gewissen eines Menschen, eines Christenmenschen binden? Aus der Druckerei von Froschauer kam dann wenig später auch die Zürcher Übersetzung der Bibel, die gibt es ja auch heute noch in revidierter Form, immer wieder revidiert. Und was hat es mit uns heute zu tun? Ihr erratet es vielleicht schon, es geht heute um das erste, je nachdem wie man sie listet, das erste der Alleins oder Solas der Reformation, allein die Schrift, Sola Scriptura. Hier geht es um die alleinige Autorität der Schrift in allen Glaubens- und Lebensfragen und vor allen Dingen darin, was darf mein Gewissen binden? Bei was muss mein Gewissen anschlagen oder wo kann mein Gewissen locker lassen? Und demzufolge auch, was haben Leute, Prediger in einer Gemeinde zu sagen, womit dürfen sie das Gewissen ihrer Zuhörer binden und womit nicht? Nämlich nur mit dem, was die Schrift sagt. Es werden natürlich nicht alle anderen Autoritäten abgeschafft. Also die Straßenverkehrsordnung gilt auch heute noch. Oder wenn eine christliche Gemeinde beschließen würde, in ihre Gemeindeordnung zu schreiben, ich weiß gar nicht, ob es in unserer drin steht, aber in der früheren Gemeinde war es so, dass außerhalb des Abendmahls der Genuss von Alkohol in Gemeinderäumlichkeiten zu meiden sei, sollen wir das dann nicht beachten? Natürlich beachten wir das, weil wir richten uns schon nach den Ordnungen, aber es ist keine Gewissensfrage. Das Gewissen wird nicht bedrängt dadurch. Sola Scriptura, allein die Schrift, schafft nicht alle anderen Autoritäten ab, sondern es geht um das Gewissen. Wann sollte ich ein schlechtes Gewissen haben und wann brauche ich keins zu haben? Es geht darum, welche Autorität es gibt, die das Gewissen binden kann. Und diese Autorität hat nur die Schrift. Warum und welcher Weise ist es so? Darum soll es heute Morgen gehen. Der erste Grund, in der Schrift offenbart sich Gott klar. Man könnte sagen, klar und schriftlich. Es steht eigentlich in dem Wort Schrift ja schon drin, deswegen wäre das ein bisschen doppelt gemoppelt. Auch in der Zeit der Reformation waren sich Katholiken und Protestanten oder Evangelische oder wie man sie nennen möchte, einig, dass sich Gott auf zwei Weisen offenbart. Zunächst mal grob. Einmal allgemein. Gott offenbart sich allgemein zunächst mal in der Natur. Wir lesen in Römer 1, Vers 20, denn sein, also Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Mit anderen Worten, wenn du die Schöpfung anschaust und nachdenkst, dann musst du drauf kommen, es muss doch jemand geben, der das alles geschaffen hat. Also, und es muss auch jemand sein, der eine gewisse Art von Ordnung liebt und der sehr weise ist. Wenn man wirklich nachdenkt, dann, ja, dann kommt man dahin. Die allgemeine Offenbarung Gottes. Aber wir wissen dann natürlich noch nichts darüber, was möchte Gott denn von uns Menschen haben. Was sind die anderen Wesensarten Gottes? Wie, ja, was sollen wir über Gott glauben? Was ist sein Plan für uns Menschen? Was haben wir mit ihm zu tun? Und deswegen braucht es auch spezielle Offenbarungen. Auch darin stimmten Katholiken und Protestanten überein. Auch spezielle Offenbarungen muss es geben. Aber jetzt kommt der Unterschied. Der Unterschied bestand darin, dass wir sagen, Gott offenbart sich allein in der Schrift. Allein in der Schrift bekommen wir Gottes Willen zu hören und zu lesen. Allein in der Schrift. Während die anderen sagten, die Schrift und die Tradition. Mit Tradition ist das gemeint, was zum Beispiel, glaubten sie, Jesus seinen Jüngern gesagt hätte, was sie dann auf anderem Wege durch mündliche Überlieferung über alle Jahrhunderte quasi weitergegeben hätten und was sich dann irgendwann zu Dogmen der Kirche verfestigt hat. In endlosen Konzilien und Enzykliken und wie das alles heißt. Nun, Gottes spezielle Offenbarung. Es gibt die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments. Das ist unsere einzige Quelle spezieller Offenbarung von Gott. Dazu lassen Sie jetzt mal 5. Mose 31, die Verse 9 bis 12 lesen, wo uns ein paar wichtige Dinge über die Eigenart des Wortes ganz klar gesagt werden. Die sind so offensichtlich, ich muss ehrlich sagen, ich wäre da einfach so drüber geholpert und hätte das vielleicht gar nicht gesehen. Ich wurde auch darauf aufmerksam gemacht. Also 5. Mose 31, die Verse 9 bis 12 zunächst mal. Da heißt es, und Mose schrieb dieses Gesetz, also das Wort Gottes, den Willen Gottes, ist das, ne, auf und gab es den Priestern, den Söhnen Levis, welche die Bundeslade des Herrn trugen und allen Ältesten von Israel. Und Mose gebot ihnen und sprach, nach Verlauf von 7 Jahren, zur Zeit des Erlassjahres am Fest der Laubhütten, wenn ganz Israel kommt, um vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen, an einem Ort, den er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel lesen, vor ihren Ohren. Versammle das Volk, Männer und Frauen und Kinder, auch deinen Fremdling, der in deinen Toren ist, damit sie es hören und lernen, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Gebote dieses Gesetzes zu befolgen. Kurz später sagt dann Mose in 5. Mose 32, müssen dann vielleicht ein Blatt weiter oder so, die Verse 46 bis 47, da sagte er, nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Denn es ist kein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben und durch dieses Wort werdet ihr euer Leben verlängern in dem Land, das ihr über den Jordan geht, um es in Besitz zu nehmen. Was sehen wir in diesen paar Versen? Nun, wir sehen vor allen Dingen drei wesentliche Punkte. Das Wort Gottes, von dem Mose sprach, lag in schriftlicher Form vor. Direkt am Anfang, Vers 9, lesen wir, dass Mose das Gesetz aufgeschrieben hat. Aufgeschrieben. So ein alltäglicher Vorgang eigentlich. Und in schriftlicher Form auch weitergegeben. Das, was Gott wichtig ist für uns zu wissen, über ihn, über uns, über seinen Willen für uns, das schreibt er nieder oder lässt es niederschreiben durch seine Knechte. Gott gibt uns alles schriftlich. Das zweite, was wir sehen, ist, das Volk konnte und musste darauf hören und es lernen. Allen im Volk sollte das Wort vorgelesen werden, sogar den Fremdlingen, die da sich dazu hielten. Alle sollten zuhören. Und das lesen wir deutlich in Vers 12. Da wird das aufgezählt. Es gab keinen verborgenen Teil, der irgendwie so auf anderen Kanälen nachgereicht wurde, so peu à peu durchs Volk oder durch die Priester und Prophetenschaft quasi, oder damals Propheten gab es da noch nicht so viele, aber durch die Priesterschaft quasi durchsickern sollte? Nein. Es wurde das ganze Gesetz vorgelesen, allen bekannt gemacht. Und alle sollen zuhören. Das Dritte, in diesem Wort konnten sie Leben finden. Denn es ist kein leeres Wort für euch, sondern es ist euer Leben. Natürlich, wir wissen, im alten Bund war das ein bisschen anders. Ja, da gab es die Gesetze, die die Sünde aufzeigten, und dann gab es den Weg über die Opfer, die ein Bild auf Jesus Christus waren, der das vollkommene Opfer sein würde. Aber jemand, der im alten Bund wirklich lebendigen Glauben hatte, für den war das der Weg, dass er auch Opfer brachte. Es ist euer Leben, es, das Gesetz, das Geschriebene. Es brauchte außer dem geschriebenen Wort nicht noch eine andere Offenbarungsquelle. Wenn im Wort Gottes das Leben schon ist, euer Leben heißt es, was brauche ich denn noch andere Überlieferungen nebenher, die mir auch nochmal den Weg zum Leben klar machen müssten? Sicher gab es auch Priester, später Propheten, doch die treuen Priester und die Propheten in der Geschichte Israels lagen alle auf der Linie Michas, der in seinem Buch auf die geschriebene Offenbarung Gottes verweist. Micha 6, Vers 8: Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott? Er verweist auf die geschriebene Offenbarung, die es vor vielen hundert Jahren gab. Und das machen die anderen auch. Sie verweisen immer auf das, was schon gesagt ist. Im Neuen Testament geht es dann weiter auf dieser Linie. Der Apostel Paulus schreibt an seinen Schüler Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 15 über die Schriften des Alten Testamentes. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, als Timotheus Kind war, gab es noch kein Neues Testament, noch kein geschriebenes, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus ist. Die Schriften des Alten Testamentes machten Timotheus oder hatten das Vermögen, Timotheus weise zu machen, zu unterrichten, sodass er versteht, wer Jesus Christus ist und ihn zu suchen. Diese Verse von Paulus sind viele, viele, viele Jahre später, nachdem die Sache von Mose geschrieben wird, die wir eben gelesen haben. Viele Jahre, hunderte, tausende Jahre. Und trotzdem, was muss ich tun, um Gott zu finden in Jesus Christus? Wo finde ich ihn? In den Schriften. Im geschriebenen Wort Gottes. Keine parallele Tradition. Er sagt nicht, oder das geht, wenn man diesen Text quasi auseinander nimmt und sich unter die Lupe nimmt. Es ist klar, er meint damit nicht irgendwelche parallelen Traditionen wie den Talmud oder die Mischna oder all die anderen Überlieferungen, die die Juden damals hatten, sondern nur das geschriebene Wort Gottes. Manchmal steigt in meinem Herzen oder stieg, letzte Zeit nicht mehr so oft, eine Frage auf, die ihr vielleicht auch schon mal hattet. Ist mein Glaube nicht vielleicht doch nur das, was mir irgendwelche anderen Evangelikalen präsentiert haben? Und, wenn ich so sehe, dann, wenn ich die evangelikale Brille aufsetze und den Römerbrief so lese und das alles, dann passt's. Dann ist mein Glaube der richtige Glaube. Ist es nicht vielleicht doch eine Art von Überlieferung, die mich dahin gebracht hat nur? Doch dann muss ich an einen Freund denken, den ich kannte. Wir haben uns leider ein bisschen aus den Augen verloren. Er war in seinem früheren Leben ein Kokaindealer, auch Zuhälter, ohne jede Berührung mit Christen. Beim Umzug fiel ihm eine Bibel in die Hand. Er hatte bis jetzt noch nie Berührung mit einer Bibel. Und dann fing er an, sie zu lesen. Und er kam zum rettenden Glauben an Jesus Christus. Es hat ihm niemand irgendwas gesagt. Er hat nur die Bibel gelesen. Vielleicht haben wir Leute auch unter uns, denen das so passiert ist. Die haben einfach die Bibel gelesen und sind zur Heilserkenntnis in Jesus Christus gekommen. Das Wort allein hat ihn weise gemacht zur Rettung, zum Finden von Jesus Christus. Es ist das Wort, es ist nicht eine Auslegung des Wortes, die uns dahin bringt, dass wir an Jesus Christus glauben. Und das uns überzeugt, dass die Errettung allein in ihm ist, dass wir Vergebung der Sünden finden in ihm. Das ist das Wort. Und weil wir das Wort lesen, verkündigen wir das so, in der Weise. Nun, wir haben es gehört vom Propheten Micha, es ist uns gesagt, was Gott will. Es ist uns klar gesagt, alle die Dinge, die wir brauchen, um mit Gott versöhnt zu werden, um ein Leben zu seiner Ehre führen zu können, werden uns darin gesagt. Und in den zentralen Fragen gehen alle die, die zur Gemeinde Jesu gehören, auch nicht auseinander. In den ganz zentralen Fragen des Evangeliums. Und der englische Reformator, Bibelübersetzer und am Schluss auch Märtyrer, er wurde dann verbrannt, 1536 auf dem Scheiterhaufen. William Tyndale sagte einmal zu den kirchlichen Gelehrten seiner Tage: Ich verachte den Papst und alle seine Gesetze. Wenn Gott mein Leben viele Jahre erhält, will ich dafür sorgen, per Bibelübersetzung in die englische Sprache, dass der Junge hinter dem Pflug mehr Schriftkenntnisse besitzt als ihr. Also, das ist unerhört. Wie kann ein einfacher Bauernjunge hinter dem Pflug mehr Schriftkenntnis haben als einer, der an den großen Universitäten von Rotterdam, Paris und wo auch immer, was damals aktuell war, gelehrt hat? Weil er allein die Schrift anschaut. Oder die Schrift allein zu seinem Maßstab macht, um die Schrift auszulegen. Es mag sein, dass die Bibel schwierige Stellen enthält, das ist tatsächlich so. Es gibt hellere und dunklere Stellen in der Bibel, aber die wesentlichen Lehren der Schrift sind, von einem Jungen hinter einem Pflug zu erkennen und zu verstehen, wenn er es liest, ohne spezielle Bildung. Das Zweite, die Schrift reicht. Bis heute, darin habe ich mich durch den 2006 erschienenen Jugendkatechismus der römischen Kirche vergewissert nochmal, lehrt die Kirche Roms, dass wir nicht nur eine Quelle der speziellen Offenbarung Gottes haben, sondern zwei. Also nicht wir lehren das, sondern die römisch-katholische Kirche. Nämlich die Heilige Schrift und die Tradition. Ist Tradition immer unbiblisch und schlecht? Nein, nicht jede Tradition, also ein Gebrauch oder eine Ansicht, die sich vielleicht über Generationen fortsetzt und praktiziert wird oder geglaubt wird, ist automatisch deswegen gleich schlecht und verkehrt. Wir haben auch auf dem Goldberg hier Traditionen. Zum Beispiel haben wir die Tradition, bei manchen Gebeten stehen wir auf. Bei dem Gebet eben am Anfang der Predigt bleiben wir sitzen. Das wäre die Ausnahme, dass am Anfang der Predigt beim Gebet aufgestanden wird, oder? Zum Singen bleiben wir auch sitzen. Zum Vorlesen des Wortes bleiben wir auch sitzen. Gute Lutheraner stehen da auf. Und wir halten die Hände eher unten beim Beten als in Luft. Ja, wir sind gute Germanen, wir zeigen, dass wir gebundene Sklaven Jesu Christi sind. Wir halten so und wir machen in der Regel nicht so. Ist einfach eine Tradition. Wir sind es so gewohnt. Wir haben auch einen einigermaßen genauen Ablauf der ersten Stunde. Und eine Tradition, die in keiner anderen Gemeinde bisher gefunden wurde, ja, er ahnt es schon, hier in unserer Gemeinde wird bei Lied 126 aufgestanden. Tja, also ich kenne keine andere Gemeinde. Nicht bei Auf dem Lamm ruht meine Seele oder bei Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Das wären vielleicht auch so Aufstehlieder, aber wir stehen immer auf bei dem, der uns liebt. Nun, was würde eine solche Tradition gefährlich machen? Sie würde dann gefährlich, wenn jemand, der bei 126 sitzen bleibt, als nicht errettet gelten würde. Oder als weniger geistlich. Warum? Weil Tradition kein Weg ist, über den Gott seinen Willen offenbart. Und wenn ich sage, aufstehen bei Lied 126 ist Gottes Wille, dann gebe ich vor, ich habe eine Offenbarungsquelle Gottes gefunden. In manchen Gemeinden würde ich als Vollbartträger ein ziemliches Geistlichkeitsmanko aufweisen, weil Bart ist Eitelkeit. Wie alt, Tobias? Bei den Amischen müsste ich nur den oberen Teil wegmachen, weil sonst könnte man mich vor 200 Jahren für eine Militärperson halten mit Oberlippenbart. Ja, offensichtlich waren es damals Offiziere, die Oberlippenbärte hatten und deswegen war das anstößig und dann, man wollte mit Krieg nichts zu tun haben, deswegen haben die alle untenrum einen Bart. Nun, kurze Ärmel, auch ein Minus an der Geistlichkeit. Ja, allein die Schrift bestimmt, was geistlich ist und was zur Errettung eines Menschen dient und wie der Gläubige Gottes Willen gemäß leben soll. Jede Tradition, jedes Glaubensbekenntnis, jede Sitte muss sich hinterfragen lassen durch eine Frage. Was sagt die Schrift darüber? Was sagt die Bibel? Ich möchte noch zwei Verse weitergehen in dem Kapitel, das wir eben schon geschaut haben, 1. Timotheus 3. Lasst uns noch die Verse 16 und 17 lesen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Natürlich geht es bei alle Schrift zunächst um das Alte Testament, weil das lag schriftlich vor. Sicher dürfen wir diese Aussage in unserer Zeit aber auch auf das Neue Testament anwenden. Und was jetzt folgt, ist eine Liste von Dingen, für die die Anwendung der Heiligen Schrift alles gut ist. Die umfasst alle Aspekte des geistlichen Lebens. Belehrung. Wir brauchen gesunde Lehre, um zu begreifen, wer Gott ist, um zu begreifen, wer wir sind, wie unsere Stellung zu Gott ist, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen, wie wir ihn lieben sollen. Überführung ist das Nächste, Überführung. Wir müssen gezeigt bekommen, wo wir falsche Wege gehen, wo wir falsche Dinge praktizieren, wo wir falsche Dinge glauben. Das muss uns gesagt werden, wir wissen es sonst nicht. Dann Zurechtweisung. Gott muss uns zeigen, wie wir wieder einen Weg gehen können, nachdem wir überführt sind, wo wir falsch gelaufen sind. Wie geht es denn jetzt richtig weiter? Wir werden wieder aufgerichtet durch das Wort, auch getröstet, auf den richtigen Weg zurückgebracht, sodass wir wieder leben, weiterleben, wie es ihm gefällt. Erziehung in der Gerechtigkeit. Unser Charakter soll vom Wort geformt werden. Das ist so eher eine präventive Sache. Dass ich jetzt schon mal überlege, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um? Aufgrund der Schrift. Dass ich das jetzt schon gelehrt werde. Wie lebe ich denn als Salz und Licht in dieser Welt? So, und wer genau soll dazu ausgerüstet werden durch all diese Eigenschaften des Wortes Gottes? Der Mensch Gottes. Wer ist das? Zunächst könnte man sagen, dass es jeden Menschen betrifft, der zu Gott gehört, also jedes Kind Gottes, jeder, der eine errettende Beziehung zu Jesus Christus hat. Aber in diesem Kontext in einer bestimmten Eigenschaft. Nämlich in der Eigenschaft dessen, der davon auch weitergibt. In der Eigenschaft eines Gläubigen, der im Werk des Herrn auch tätig ist. Man könnte sagen, ja, sogar der. Und die, die von ihm was kriegen, die, auf die hat das immer noch die Wirkung, die hier beschrieben wird. Und wir haben jetzt gesehen, welche Wirkung das Wort hat, wer die Zielperson ist für diese Wirkung. Und jetzt kommen wir noch zu dem, was uns eigentlich erst so richtig zu der Aussage bringen kann, dass das Wort Gottes wirklich reicht. Was erreichen die Schriften des Wort Gottes bei dem Menschen Gottes? Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Ich möchte mich mal konzentrieren auf diesen letzten Begriff, völlig ausgerüstet. Exartizo, das ist das Wort, was da im Originaltext steht, wird nur ein einziges weiteres Mal noch verwendet im Neuen Testament, und zwar in Apostelgeschichte 21, Vers 5, wo von dem Aufenthalt des Paulus, ein relativ kurzer Aufenthalt, in Tyrus gesprochen wird. Da heißt es, als wir schließlich diese Tage, also in Tyrus, vollendet hatten. Das vollendet. Also da kommt etwas zum endgültigen Abschluss. Er ist die paar Tage in Tyrus und dann ist diese Zeit abgeschlossen. Ist etwas Endgültiges. Es ist also die Rede, wenn er völlig ausgerüstet ist, die Rede von etwas, das komplett und abgeschlossen ist. Das Wort Gottes reicht aus, um einen Menschen Gottes völlig und komplett auszustatten. Ist doch großartig. Wir haben alles, was wir brauchen, zwischen zwei Buchdeckeln. Und der Heilige Geist hilft uns, dass es zur Anwendung kommt. Diese Worte, die auf diesen Seiten zwischen zwei Buchdeckeln geschrieben sind, reichen völlig aus, um dir in allen Fragen des Glaubens, in allen ethischen Entscheidungen und Dilemmas, in allen Seelennöten zu helfen. Es gibt nichts außerhalb von dem, was Gott für wichtig genug befunden hat, hier drin niederschreiben zu lassen. Was du als zusätzliche Krücke nochmal brauchen könntest, um deinen Glauben ein bisschen zu bestärken. Es ist alles schon drin. Martin Luther sagte einmal, desgleichen, wenn du auch nicht zur Predigt gehst, sagt Paulus, diese Schrift, die du liest, die ein Buchstabe ist, sie gibt doch das Leben, weil sie ein Gemälde ist von jenem Mann, von Christus, meint er. Das sind die allergrößten Wunder, dass sich Gott so tief herablässt und sich in den Buchstaben senkt und sagt, hier hat der Mensch ein Gemälde von mir, dem Teufel zum Trotz, sollen diese Buchstaben die Kraft haben, dass sie die Menschen erlösen. Also ist die Schrift ein Wahrzeichen, das Gott dahinsetzt. Nimmst du sie mit Freuden an, bist du selig. Nicht wegen der Tinte und der Feder, sondern weil sie Christus anzeigt. Es ist alles da drin. Und vielleicht kämpfst du schon lange an einer Stelle in deinem Glaubensleben, sei es mit einem Gedanken, der immer wieder kommt, der dich quält, oder einer besonders zähen Sünde. Du überlegst, wo du noch Hilfe findest. Gibt es vielleicht irgendeinen psychotherapeutischen Hebel oder einen besonders vollmächtigen Seelsorger, wo du dich hinwenden könntest, der dir den richtigen Schubser gibt? Vielleicht erlegst du dir härtere Regeln auf. Selbstgemachte. Ausgedachte, um der Sache Herr zu werden. Hier in der Bibel steht alles drin, um dich auszurüsten. Du brauchst keine Krücke, es ist alles in der Schrift, um dich komplett zu machen. Die Bibel reicht. Nichts außerhalb dieser Buchdeckel macht dich besser, heiliger oder bringt dich näher zu Gott. Schließlich drittens und letztens, die Schrift macht frei von menschlichen Erfindungen. Die Schrift macht frei von menschlichen Erfindungen. Und wenn wir gemäß der biblischen Lehre aus 2. Timotheus 3 davon ausgehen, dass allein das geschriebene Wort Gottes alles enthält, was wir brauchen, um in Gemeinschaft mit Gott zu kommen, um Jesus Christus kennenzulernen, um unser Glauben zu leben und ein Leben zu leben, das Gott gefällt, dann ist es logisch für uns, dass wir frei werden davon, unser christliches Gewissen knechten zu lassen von Menschen. Als man Martin Luther auf dem Reichstag zu Worms 1521 bedrängte, seine Lehren und Schriften zu widerrufen, von denen er ja überzeugt war, die lagen da alle auf einem Tisch, ausgebreitet, alles, was sie von ihm kriegen konnten, haben sie da aufgehäuft und ihm zur Ansicht nochmal vorgelegt und ihn aufgefordert, er solle die widerrufen, weil ihm sonst die Todesstrafe droht. Dann sagte er: Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, dann weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in den Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Er hat sein Gewissen allein an die Seiten der Heiligen Schrift, allein an das geschriebene Wort gebunden, an nichts anderes. Kein Fastengebot, keine sieben Sakramente oder andere Dinge, was alles so kursierte. Nun, er war sicher nicht der Erste, dem es so ging, dem man vorlegte, von biblischen Überzeugungen abzuweichen und menschliche Überlieferungen zu akzeptieren als göttliche Offenbarung, als göttliche spezielle Offenbarung. Schon viel früher versuchte man das Gleiche mit seinem Herrn, mit Jesus Christus. In Matthäus 15, in Versen 1 bis 2, finden wir ein Beispiel davon. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Und die Überlieferung der Alten war nicht etwa irgendeine Hygienevorschrift, sondern sollte eine Art Schutz vor Sünde bewirken. Also, dass man den Schmutz von Händen nicht isst und dass die Sünde in einen reinkommt, irgendwas in der Art. Und das war als geistlich eingestuft. Wer das befolgt, der lebt quasi geistlich, der hat einen guten Stand bei Gott. Also quasi eine zweite Offenbarung Gottes neben dem geschriebenen Wort. Nun, was entgegnet Christus da drauf, auf diese Sache? Sagt er: Ah, okay, das ganze Gesetz ist sowieso abgeschafft. Weg damit. Alles, was geschrieben ist an Vorschriften, alles weg damit. Nein. Er benutzt die überführende Wirkung des geschriebenen Wortes, der Gebote Gottes, entgegen der menschlichen Überlieferung. Und er sagt in Matthäus 15, Versen 3 bis 9, also in den folgenden Versen dann: Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt: Wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihegabe bestimmt, was dir von mir zugute kommen sollte, der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferung willen aufgehoben. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht: Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und was tun die Pharisäer? Praktisch, sie versagen ihren Eltern die Altersvorsorge, indem sie sagen, ich gebe stattdessen dem Tempel eine Spende. Und dann sind sie ihrer Pflicht entledigt. Denken Sie, weil es steht so in Überlieferungen. Und damit stellt der Herr die Überlieferung, die Tradition in klaren Gegensatz zur Schrift. Und er macht sie quasi platt mit dem geschriebenen Wort Gottes. Nun, wenn wir Traditionen einen geistlichen Wert, einer geistlichen Autorität zumessen, dann setzen wir immer das Wort außer Kraft. Das wird aus dieser Stelle ziemlich klar. Wenn wir damit beginnen, das Wort außer Kraft zu setzen, indem wir anderen Autoritäten, dann sei es unsere spezielle Auslegung des Wortes, die gleiche Wichtigkeit beimessen, wie dem Wort selbst, dann werden wir uns vom Evangelium entfernen. Es gibt nur einen einzigen Weg der selbstbestellten Autorität von Menschen geboten, entgegenzutreten. Nämlich die Gebote Gottes. Das Evangelium Gottes. Das Wort Gottes. Das muss man den Überlieferungen, den Traditionen entgegenstellen. Nicht Traditionen mit anderen Traditionen bekämpfen. Das ist Quatsch. Es ist allein die Schrift. Es ist nicht Tradition gegen Tradition. Nun, der Herr verwirft nicht alle Traditionen, alle Überlieferungen und erst gar nicht alle Gebote, aber er verwirft sie da, wo sie dem Gebot Gottes Konkurrenz machen und sich gleich daneben stellen wollen als eine ebenso große Autorität. Nun, wie passiert denn sowas überhaupt in der Gemeinde? Das geht schnell. Da glaubt ein Gläubiger, den andere Gläubige als besonders geistlich ansehen, dass er zum Beispiel die richtige Auslegung hat zu 1. Timotheus 2, Vers 9. Da heißt es, ebenso will ich auch, schreibt Paulus, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung. Da sagt er, ach, aufwendige Kleidung verboten. Und dann legt er auch gleich fest, was das ist. So fängt er an, zum Beispiel, das ist ein Beispiel aus der Vergangenheit, Knöpfe an der Kleidung als ungeistlichen verwerflich zu predigen. Nun, je nach Gemeinderichtung sind Krawatten ungeistlich und ja, in anderen Gemeinden sind Krawatten als Respektsbekundung für den Herrn eher angesehen. Ich habe heute meine nicht angezogen. Wer in seinem Herzen jetzt gedacht hat, dass ich mich im geistigen Abschwung befinde, aufgrund der fehlenden Krawatte, der sei hiermit überführt. Das nächste Mal ist er wieder da. Ich fühle mich nackig. Ja. Je nach Gemeinderichtung sind Krawatten als eitler Putz verpönt oder als Respektsbekundung für den Herrn. Ein alter mennonitischer Spruch geht so, die mit den Köpfen und Taschen wird der Teufel erhaschen, die mit den Haken und Ösen wird der Herr erlösen. Nun, es ist weit, weit hergeholt, ich gebe es zu, aber es geht sehr schnell, dass wir anfangen, Leute als weniger geistlich zu kategorisieren, weil sie nicht auf unserer, weil sie nicht unseren ethischen Maßstäben, die wir irgendwie vielleicht auch nur von anderen übernommen, aus der Schrift abgeleitet haben, wo die Schrift gar nicht so ausdrücklich spricht. Und wenn man diesen Bruder, der da das Problem mit Knöpfen und sonst was hat, fragen würde, der würde sagen, ja, ich sag ja nur das, was die Bibel sagt. Nein, es ist seine bestimmte Auslegung davon, die dann zur Überlieferung wird. Verwechsle nicht dein Verständnis von manchen Stellen mit der Bibel selbst. Und in unserer Zeit müssen wir beachten, dass es gibt auch noch andere Überlieferungen, die quasi wie wenn sie aus einer göttlichen Quelle kämen, akzeptiert werden von manchen. Man liest auch in manchen Büchern, ja, Gott, jede Wahrheit ist Gottes Wahrheit, und dann meinen sie damit auch die Theorien, die sie in psychotherapeutischen Richtungen finden. Ja, manche Richtungen in der Seelsorge stellen dem Wort Gottes psychotherapeutische Theorien zur Seite, und es wird aber immer betont, es steht beides nebeneinander, das Wort und die die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und natürlich wirkt das Wort Gottes als Korrektiv. Aber wenn man dann genau hinschaut, merkt man, dass es in aller Regel nicht so ist, sondern dass die zusätzliche Überlieferung das Wort einschränkt. Das Ergebnis ist dann oftmals, dass aus dem biblischen Evangelium, das von Sünde befreit, ein anderes, ein therapeutisches Evangelium wurde, das sich nur noch auf die Heilung von sogenannten inneren Verletzungen konzentriert. Und wir kennen vermutlich die Neigung unseres Herzens, unsere Hoffnung auf alle möglichen anderen Dinge zu setzen, als das nüchterne, geschriebene Wort Gottes. Aber unser Herr verwirft die geistliche Autorität von Menschengeboten, von Menschentheorien, als etwas, das uns irgendwie geistlicher macht. Und Apostel Paulus warnt in 1. Korinther 7, Vers 23: Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Sklaven der Menschen. Nicht Sklaven der Menschen zu werden, dazu helfe uns Gott, indem wir allein auf die Schrift hören als die Stimme Gottes und als das Reden Gottes. Die Schrift allein ist in unserer Zeit, in der Zeit, in der wir eine vollendete Bibel haben, die Stimme Gottes und das Wort Gottes. Lasst uns doch zusammen beten. Lieber Vater, hab du Dank, dass du uns ein komplettes Wort gegeben hast, dass es alles enthält, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das dir gefällt, dass es alles enthält, was wir glauben sollen und müssen und können über dich, und dass wir nichts weiteres brauchen. Und hab du Dank, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns das Wort aufschließt, der unsere verstockten, verfinsterten Herzen erhellt hat und erleuchtet hat, sodass wir das helle Licht des Evangeliums gesehen haben und noch immer sehen. Möchte ich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist auch die Herzen erreichst, die dieses Licht noch nicht gesehen haben. Wirke du und benutze du den kräftigen Hammer deines Wortes, der Felsen zerschmeißt. Wirke du an Herzen und errette du Menschen auch in unserer Mitte. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.